Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Mein heutiger Gesprächspartner ist 51 Jahre alt, Rechtsanwalt und überwiegend oder fast ausschließlich im Insolvenzrecht tätig. Und wenn ich so sagen darf, glaube ich, hat er es geschafft, sich in die Oberliga, wenn nicht in die Bundesliga der Insolvenzverwalter und der Restrukturierer zu katapultieren oder hochzuarbeiten. Ich begrüße also ganz herzlich Herrn Dr. Jan Markus Plattner aus Frankfurt. Hallo Markus.
Hallo.
Vielleicht kannst du für die Zuhörer dieses Podcasts mal kurz erzählen, wie es nach dem Abitur für dich weiterging. Wolltest du sofort Jura studieren oder gab es noch andere Ideen in deinem Kopf?
Also bei mir war das eigentlich so, dass es ziemlich vorgegeben war, weil ich als Heranwachsender schon das Ziel hatte, Unternehmensberater zu werden, was ein bisschen komisch sich anhört, hat aber was damit zu tun, dass mein Vater Unternehmensberater war, um dann irgendwann den elterlichen Betrieb zu übernehmen und dann eben Unternehmer zu werden. Und das war eigentlich etwas, was mich schon immer interessiert hat und ich irgendwie vielleicht auch geprägt durch meinen Vater dann diesen Berufswunsch relativ früh entwickelt habe. Das führte dazu, dass ich dann nach einer, ich sag mal, sehr bunten Jugend, was Schulwechsel betrifft, dann irgendwann mein Abitur dann geschafft habe, obwohl das nicht immer klar war, ob das wirklich funktioniert, wenn man bedenkt, dass ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, 10-mal die Schule gewechselt habe.
Irgendwann. Wie kam das? Seid ihr oft umgezogen?
Durch die Eltern, die sich irgendwann getrennt haben, neu geheiratet haben. Und dann hat sich das so ergeben. Ich war dann auch auf dem Internat, aber freiwillig. Und habe es dann irgendwann geschafft, in Esens in Ostfriesland mein Abitur zu machen. Und musste da doch durchaus, ich sag mal, die letzten 2 Jahre, also die 12. und 13. ordentlich nachholen, damit das dann auch irgendwie einigermaßen unfallfrei funktioniert. Und hatte dann eigentlich den Plan, gar nicht Jura zu studieren, sondern eher in Richtung Physik und Wirtschaftsingenieurwesen zu gehen, weil mein Vater auch Wirtschaftsingenieur ist und ich dachte, das ist eine gute Wahl. Ich hatte so die hehre Vorstellung, wenn man Unternehmen hilft, dann müsste man ja verstehen, wie auch ein Unternehmen funktioniert, weil Unternehmen hieß für mich eigentlich immer nur Produktion. Ich dachte, glaube ich, damals, es gibt eigentlich nur produzierende Unternehmen und hatte natürlich keine Ahnung, was einen da so alles erwartet. Und das war der Hintergrund, warum ich in diese Richtung gehen wollte und dann eben die technische Seite eher für mich wichtig war. Was ich dann am Ende meiner Laufbahn beziehungsweise in meiner Laufbahn als Anwalt dann auch nochmal, diese Wege werden sich dann auch nochmal kreuzen, weil das schon auch wichtig ist, die Erkenntnis, dass das, was ich früher gedacht habe, tatsächlich so ist, aber dazu vielleicht später. Und Physik deswegen, weil ich Physik immer faszinierend fand, weil ich sag mal, Physik prägt einen darin, sehr strukturiert zu denken. Und die Physiker, die mir in meinem Leben begegnet sind, auch im Rahmen der Beratung, waren eigentlich immer die, die mich total fasziniert haben, weil die halt wie eine Rechenmaschine denken. Und das manchmal auch in unserem Job auch wichtig ist, neben den ganzen weichen Faktoren, die man berücksichtigen muss, aber manchmal auch einfach sehr logisch zu denken und so ein bisschen wie eben das in der Physik funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich meinen Eltern das erzählt, weil ich auch mit meinen Eltern immer einen sehr guten Draht hatte. Und mein Vater rief mich dann irgendwann an, damals ja natürlich noch auf Festnetz. Ich war bei der Bundeswehr, hatte ihm von meinem Berufswunsch berichtet und sagte mir, er würde sich gerne mal mit mir treffen, um mit mir mal diesen Berufswunsch durchzusprechen. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und wir haben uns dann damals, ich wohnte in Uelzen, mein Vater wohnte in Hannover und wir haben uns genau auf der Hälfte getroffen, in Eschede, in einem, ich sag mal, also wirklich sehr schlechten griechischen Restaurant. An den Salat erinnere ich mich heute noch.
Aber überlebt. Ihr habt es beide überlebt.
Ja. Und haben dann dort eigentlich ein Gespräch geführt, was eine halbe Stunde dauerte. Und dann haben wir uns noch eine halbe Stunde über andere Dinge unterhalten und mein Vater gab mir den Tipp, mir doch mal die Gedanken zu machen, ob es nicht sinnvoll ist, dass ich Jura studiere und über die Juristerei als Generalist dann in diese, ich sag mal, in diese Richtung zu gehen. Und gab mir dann noch den Tipp, dass man ja auch damals, hieß es ja noch Konkursverwalter, dass man eben auch als Konkursverwalter eben, sagen wir, die Möglichkeit hat, auch in Unternehmensrestrukturierung zu gehen. Natürlich ein bisschen anders als jetzt nach der Insolvenzordnung. Und das habe ich dann gerne mitgenommen. Und dann entstand eigentlich der Entschluss auf der Rückfahrt schon. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Habe mich dann damit noch ein bisschen beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich halt Jura.
Und dann hast du dich über die ZVS bewerben müssen für einen Studienplatz.
Nein, ich war der letzte Jahrgang, der nicht über die ZVS sich bewerben konnte. Aber ich glaube, es hätte auch mit der ZVS jetzt dann trotzdem noch geklappt. Also insofern hätte ich es auch ein Jahr später machen können.
Ich habe mich nur gewundert, weil du in Gießen studiert hast.
Ja.
Und aber auch nicht aus Gießen kommst, deswegen.
Ja, Gießen ist einfach, ich war ja relativ auf letzter Rille mit meinen Bewerbungen damals. Ging ja nicht über die ZVS und ich habe eine Zusage in Marburg bekommen. Und in Gießen, ich dachte damals, Gießen wäre in der Nähe von Hagen und hatte aber beide Zusagen irgendwie im Auto und habe mir dann einen Wagen von meinen Eltern geliehen, bin nach Marburg gefahren und bin dort in Richtung Immatrikulationsbüro gefahren.
Lass mich raten, du hast keinen Parkplatz gefunden.
Nee, ich war völlig überfordert mit den Einbahnstraßen und habe mir gesagt, das ist mir intellektuell einfach zu anspruchsvoll,
ja,
hier.
Mit Marburg dem fällt aus.
Ich bin fast wahnsinnig geworden. Bin dann tatsächlich zurückgefahren an eine Tankstelle und habe überlegt, wie ich dieses Problem jetzt löse. Taxi, Bus, hinlaufen, hinfliegen, wie auch immer. Und habe dann dieses andere Schreiben gesehen und sah dann, weil die Tankstelle, ich glaube, es war eine Shell-Tankstelle am Ausgang von Marburg, und es gibt ja diese Ortsschilder, wo drin steht Marburg Strich und dann Gießen 24 Kilometer oder 48 Kilometer, ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann dachte ich, ist es das gleiche Gießen wie das Gießen, was auf meiner Bescheinigung steht? Und habe dann rausgefunden, ja, Gießen liegt nicht bei Hagen, sondern es liegt in Hessen und es sind 24 Kilometer von Marburg entfernt. Und dann entstand der Entschluss, doch da mal hinzufahren. Und dann bin ich auf der Licher Straße nach Gießen reingekommen und dachte mir so, okay, das ist jetzt genau deine Straße, das ist einfach strukturiert, die ist lang, breit und du kannst hier einfach nur geradeaus fahren. Und so war dann der Entschluss gefasst, Gießen ist deine Stadt, schon alleine von den Straßen her ist es deutlich einfacher als Marburg. Und dann habe ich mich für Gießen entschieden und habe das nie bereut.
Dann hast du in Gießen das erste Examen gemacht und das Referendariat hat wo stattgefunden? Auch in Gießen? Frankfurt?
Nee, das Referendariat habe ich in Fulda gemacht.
In Fulda?
Ja. Und ja gut, und dann von Fulda meine Station eben ganz bunt gemischt, Kassel, Hannover, Hamburg dann letztendlich.
Und war der Schwerpunkt schon auf Sanierung, Restrukturierung? Also das ursprüngliche Ziel, hast du das auch im Referendariat weiterverfolgt?
Ja. Also ich habe schon, ich habe auch in der Uni eigentlich immer versucht, mich schon mit dieser Fachrichtung zu beschäftigen. Habe zum Teil auch beim Konkursverwalter gearbeitet, einfach um das so ein bisschen zu verstehen und auch ein bisschen eigentlich durchgearbeitet, wenn man genau sieht. Und habe dann tatsächlich so ganz normal als Sachbearbeiter, also von irgendwie, keine Ahnung, mal Tabelle machen, mal irgendwie eine Buchhaltung. Ich meine, das war ja früher alles so ein bisschen anders. Das kann man ja mit heute gar nicht vergleichen, wie ich sag mal, die Arbeit gemacht worden ist, weil auch völlig andere Systeme zur Verfügung standen. Habe dann immer mal beim Konkursverwalter gearbeitet, habe da auch schon immer mal auch so Betriebsfortführungen mitbekommen, aber eigentlich mehr oder weniger nur zuarbeiten. Und habe dann im Referendariat, bin dann in diese Richtung auch gegangen, habe bei Wellensieg dann Referendariat gemacht, war dann dann am Ende eben hier auch bei Brinkmann und Partner und von da aus bin ich dann direkt in den Job gegangen. Habe meine Dissertation auch im Bereich Insolvenzrecht gemacht und also insofern war das eigentlich von mir schon so ein bisschen vorsätzlich, das Ganze.
Was war denn dein erster Job nach dem zweiten Examen?
Das war der gleiche Job, den ich heute immer noch mache. Also ich bin da hängen geblieben.
Bei Brinkmann schon?
Ja.
Oder
ja? Ja. Ich bin tatsächlich schon vor dem zweiten Staatsexamen, habe ich die letzte Station in Hamburg gemacht bei Herrn Brinkmann und habe dann dort einen Vertrag unterschrieben, hatte auch nie Zweifel, dass das richtig ist und habe die auch bis heute nie gehabt, sondern habe dann dort ganz normal als, wie man so schön sagt, Sachbearbeiter, Anwaltlicher angefangen und ja, und dann bin ich irgendwann nach Frankfurt gegangen.
Und dann eigene Kanzlei aufgemacht oder Standort für Brinkmann und Partner?
Unser Seniorpartner ist jemand, der vielleicht anders als andere Verwalterkanzleien immer sehr früh guten Leuten oder Leuten, denen er vertraute, die Chance gegeben hat, sich eben zu entfalten. Und das war relativ simpel. Ich war ein Jahr, glaube ich, dabei und hatte ja ein bisschen Erfahrung auch schon. Und es war auch ein hartes Jahr, muss man ganz klar sagen. Also Herr Brinkmann ist eben auch ein, sagen wir, sehr guter Ausbilder, aber auch natürlich ein Ausbilder, der auch viel fordert. Und ich habe da wirklich unheimlich viel gelernt, auch im Hinblick auf, wie man mit Menschen umgeht, wie man Fälle liest, wie man einen Fall antizipiert nach vorne, wie der sich entwickelt. Und da hat mir auch, glaube ich, meine Vita ein bisschen geholfen, dadurch, dass ich eben viele Schulwechsel hatte und eben immer wieder mich in neue Situationen einfinden musste, bin ich früh geschult worden, zu versuchen, auch Menschen zu lesen und Menschen eben auch zu verstehen. Und das meine ich wirklich, Menschen zu verstehen, also nicht nur für eigene Zwecke, sondern auch irgendwo, ich sag mal, in so Fällen auch Empathie walten zu lassen, weil ich glaube, nur so kommt man weiter. Aber um wieder zurückzukommen auf, wie ging es da nach Frankfurt, es war schlichtweg die Frage, wo kann ich jetzt ein Büro eröffnen? Und ich habe mir, ich glaube, es stand Bremen zur Auswahl, Frankfurt und ich weiß gar nicht, was noch, München, glaube ich. Und ich habe mich dann tatsächlich für Frankfurt entschieden.
Wann war das, wenn ich fragen darf, in welchem Jahr?
2001.
Ah ja.
Und ich habe mich dann für Frankfurt entschieden, gar nicht aus irgendwelchen taktischen Erwägungen, weil Frankfurt groß ist und hier sitzen Banken. Das war überhaupt nicht der Punkt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich mag halt Hessen. Also ich habe mich in Gießen pudelwohl gefühlt und finde Gießen auch wirklich nach wie vor eine tolle Stadt und dachte mir, Frankfurt ist auch eine schöne Stadt und ich bin dann einfach wegen der Stadt hierher gekommen.
Aber dann muss es doch auch gleich 2001 wie wild losgegangen sein, weil das war die heiße Zeit der Insolvenzordnung und der vielen Verfahren und wenig Verwalter damals.
Ja, das ist dann auch tatsächlich relativ schnell losgegangen. Ich glaube, ich habe in 2001 dann eben, wie man eben so anfängt, erste Verfahren bekommen bei Gerichten. Das waren natürlich eher so Verbraucherinsolvenzverfahren. Dann kamen mal kleine Gutachten. Und wie man dann am Anfang ja auch dann versucht, eben Gerichte davon zu überzeugen, dass man eben kreativ ist oder auch eben wirklich sich bemüht, die Fälle, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen anders zu machen, kam dann auch dann relativ schnell auch Unternehmensinsolvenzen. Und ich sag mal, in 2003, 2004 war das dann, war ich, sagen wir mal, was die Fallzahlen betrifft, dann wirklich auf dem Höhepunkt. Und dann ging es, ich sag mal, was die Fallzahlen betrifft, ein bisschen runter, aber die Insolvenzen wurden eben größer. Ja, und dann hat das so seinen Lauf genommen. Und dann 2008 kam die Finanzkrise, 2009, dann kam natürlich auch viel so aus dem Bereich Maschinenbau, Automotive. Und da schloss sich dann der Kreis wieder so ein bisschen zu meiner Zeit des Heranwachsens, weil mein Vater ja im Bereich Elektromaschinenbau eben tätig war. Und wenn du in eine Firma kommst, die Maschinen baut, dann hast du halt diesen Geruch, den man halt als Kind kannte, wenn man seinen Vater mit begleitet hat oder man war einmal auch in der Firma und ist da unsinnig durch die Produktion gelaufen, hat die Leute gestört oder dumme Fragen gestellt. Aber dieser Geruch, das war für mich schon echt so prägend.
Den muss man mögen, glaube ich.
Ja, das ist
also, ich erinnere mich, ja. Ich hatte einen Freund, dessen Vater arbeitet bei Benninger. Ja. Das wird dir noch was sagen, Benninger. Die haben so Metallfittings gemacht. Ja. Und da waren wir oft in der Fabrikhalle und da roch es immer nach verbranntem Metall und Schweißen und diese Metallspäne.
Ja, die Späne.
Und ich fand, das war überhaupt nicht mein Geruch. Mich könnte man in eine Schreinerei bringen, das fände ich toll, aber dieser Metallgeruch war überhaupt nicht meiner, während mein Kumpel das geliebt hat.
Ja, mein Bruder ist schon immer Sportler gewesen und immer in der Turnhalle gewesen. Also Volleyball und alles das, was man in der Turnhalle machen kann. Und wenn der Turnhallenboden riecht, dann
flippt er aus.
Dann flippt er total aus, wenn er diesen Geruch hat. Und so war das bei mir irgendwie so mit, es war auch gar nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag war. Das waren, ich sag mal, wie oft war ich dann in der Firma von meinem Vater? 20 Mal, 30 Mal, ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch öfter. Aber irgendwie war das für mich so, wirklich ein Déjà-vu, weil es dann auch tatsächlich irgendwie auch ähnlich aussah und die Leute waren ähnlich. Und ja, und das hat dann so mal bei mir so dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, so das ist eigentlich, was mir wirklich richtig Spaß macht. Und da schloss sich dann auch der Kreis, dass ich gesagt habe, okay, du hast wirklich Glück gehabt, dass du genau das machen darfst, was du dir immer gewünscht hast. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, ist aber tatsächlich so. Und man hat natürlich in den Jahren auch oftmals auch Tiefs, also ganz klar. Ich hatte auch bis 2008, da gab es natürlich auch, sagen wir mal, Phasen, wo man sich die Frage gestellt hat, macht das jetzt eigentlich Sinn, ich sag mal, bis nachts zu arbeiten und dann morgens irgendwie um 6 Uhr aufzustehen, um dann um 8 bei irgendeinem Prüfungstermin zu sein. Selbstverständlich hat man das, aber ich habe das irgendwie nie bereut. Also es gab nie die Situation, dass ich gesagt hätte, dass ich das nicht will. Und was mich eigentlich in der Zeit am meisten überrascht hat, ist die Tatsache, dass wenn man so ein Büro gründet und so ein Büro aufbaut, dass man gar nicht so sehr das Problem hat, ich sag mal, Fälle zu bekommen, Mandate zu bekommen. Das viel größere Problem ist Personalführung. Also wirklich so einen Stamm an Personal aufzubauen und dann auch zu führen. Und dann gibt es Wechsel im Personal. Und also das war für mich eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn die größte Herausforderung, Personal im Prinzip, ich sag mal, zu führen und das Personal, und es muss ja das Ziel auch sein, dass man möglichst auch das Personal eben dazu anhält, bei einem zu bleiben und es eben zufriedenzustellen.
Ein Team zu bilden. Das bringt dir ja keiner bei.
Genau. Und das gelingt einem mal besser, mal schlechter. Ja. Wir haben hier im Büro ganz viele, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Aber ich hatte eben auch viele Wechsel, weil eben auch die Arbeit in so einem Insolvenzverwaltungsbüro, was wir am Anfang ja waren, da haben wir rein Insolvenzverwaltung gemacht. Jetzt machen wir eben auch, ich sag mal, 50-50, auch Restrukturierung, Sanierungsberatung. Aber das ist eben auch ein harter Job. Das muss man einfach sagen.
Und es hat Wellen. Also es gibt es gibt Phasen, in denen wenig zu tun ist, und es gibt Phasen, in denen einfach viel, viel zu tun ist. Und da müssen die Mitarbeiter bei der Stange bleiben wollen. Und das ist nicht so einfach. Das stimmt. Ja.
Das ist genau der Punkt. Und man hat natürlich den ganzen Tag auch mit Menschen zu tun, egal wer das ist, ob es dann am Ende der von der Insolvenz betroffen ist, ob es der Lieferant ist, ob es der Gläubiger ist. Alle befinden sich in einer Ausnahmesituation. Ja. Alle haben Ängste, so, und die rufen eben nicht an und sagen, also es ist ja so ein wunderschöner Tag heute, Frau so und so, dürfte ich mal den Herrn Platner sprechen? Ich würde ihm einfach nur gerne mal sagen, was er für ein netter Kerl ist, sondern die ruft an und sagt, ich weiß nicht, wie ich morgen mein Essen für meine Kinder bezahlen soll, weil mir gerade das Bankkonto zugemacht worden ist. Das sind natürlich dann auch zum Teil einfach Schicksale, wo man dann auch echt natürlich auch mitgeht und dann in so einem Büro, wenn dann ein Büro nicht funktioniert, weil man sagt, dann sagt man eben, Leute, wir müssen jetzt was machen. Ja, wir können jetzt nicht um 17 Uhr sofort gehen, sondern wir müssen jetzt was tun, weil da befindet sich gerade irgendjemand in der Krise.
Und das sind 20 Arbeitnehmer, die bekommen gerade keinen Lohn.
Die bekommen gerade keinen Lohn und es ist irgendwie der 23.12. Und irgendwie finde ich das doof, wenn die jetzt über Weihnachten kein Geld haben. Und dann muss man eben natürlich in so einer Organisation, in so einem Team eben auch mal Sachen auch einfach durchpeitschen, weil man einfach sonst Dinge nicht erreicht, die man eigentlich erreichen möchte.
Wie viele Mitarbeiter hast du hier, wenn ich fragen darf?
Frankfurt sind es so um die, ich würde mal sagen, mit allem drum und dran so 50.
Ja, war schon sehr groß.
Vielleicht sind es auch nur 45 oder es sind auch 53, ich weiß es nicht.
Aber es ist schon.
Ja, es ist schon. Ich meine, ich bin ja hier auch nicht alleine, das ist ja das Schöne. Ich habe auch am Anfang hat man wirklich Phasen, wo man sich auch echt alleine fühlt, weil man eben die gesamte Verantwortung hat. Ich habe natürlich mit meinem Seniorpartner, Herrn Brinkmann, immer wirklich täglich telefoniert und der mir das auch wirklich ermöglicht hat, hier das zu machen. Aber man ist dann eben am Ende völlig auf sich alleine gestellt. Ja. Und das hat sich jetzt geändert. Ich habe hier Partner, die eben auch Verantwortung übernehmen, die auch mal was durchpeitschen. Und insofern, finde ich, hat sich das jetzt in den letzten Jahren wirklich toll entwickelt und auch für mich so entwickelt, dass ich dann auch wirklich sage, so, ja, da kommen jetzt auch Leute hinterher, die das dann eben genauso gut oder vielleicht sogar besser
weiterführen. Ja. Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob es eine Alternative gab und ob du vielleicht darüber nachgedacht hättest, was anderes zu tun. Aber wenn ich jetzt dir so zugehört habe, würde ich sagen, das war der richtige Weg und du bist auch sehr zufrieden mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Und auch heute rückblickend würdest du sagen, das war der richtige Weg und es war die richtige Entscheidung. Was ich gemacht habe, ist gut.
Ja, ich würde das wahrscheinlich wieder machen, aber mit dem Wissen von heute würde ich mich schon auch nochmal, also mir darüber Gedanken machen, ob ich es dann wirklich nochmal machen würde. Also wenn du jetzt die Zeitmaschine nimmst und würdest mir sagen, komm, in vollem Bewusstsein beam ich dich jetzt mal zurück und dann sitzt du mit dem ganzen Wissen von jetzt, sitzt du dann nochmal, 1990 glaube ich war es, sitzt du dann da nochmal bei deiner Berufswahl, würde ich es wahrscheinlich wieder machen.
Ja.
Aber ich würde mir schon mal Gedanken machen, was es eben auch noch für andere Alternativen gibt. Also ich glaube nicht, dass es für mich die einzige Alternative wäre. Aber wahrscheinlich wäre es am Ende die gleiche Entscheidung, wobei ich vielleicht einige Dinge ein bisschen anders machen würde. Aber das ist halt einfach auch am Ende die Manöverkritik, die man an sich selbst hat, wo man sagt, gut, da hättest du jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr links gehen können.
Oder vielleicht mehr auf die Work-Life-Balance achten, wie man das heute so schön formuliert.
Das ist
die Kritik, die ich an mich richte, wo ich zu mir sage, hättest du ein bisschen Zeit dir lassen sollen bei manchen Dingen.
Ja, das ist so. Am Ende habe ich aber irgendwie auch das Gefühl, hat es auch einigermaßen geklappt. Also ich finde für mich, es gibt Phasen, in denen man sehr stressig unterwegs ist. Die gibt es übrigens auch unter der Woche. Also der Montag ist dann stressig. Der Montag ist sowieso nicht mein Tag. Montag war schon immer ein Tag, den ich nicht mochte, weil am Montag immer die schlechten Nachrichten kommen und irgendwie...
Die sammeln sich zwei Tage an, das ist das Problem.
Ja, ich weiß auch nicht. Montag kann man getrost abschaffen und vielleicht den Montag einfach Dienstag nennen und sich dann für Freitag noch ein anderes... Also, aber egal, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich glaube, was ich für mich eigentlich noch nicht vollständig gelernt habe, aber wo ich an mir arbeite, ist eben die Tage, wo man merkt, dass man vielleicht weniger gestresst unterwegs ist, die sich ein bisschen mehr durchzuplanen und sich in dem Moment auch, ich sag mal, Highlights zu setzen. Und für mich ist eben beispielsweise, ich habe einen alten Mercedes und wenn ich mit denen irgendwo hinfahre, dann ist das was völlig anderes, als wenn ich mit einem Audi irgendwo hinfahre. Weil dann habe ich eine Kassette da drin und dann hoffe ich, dass irgendwie der Tankdeckel aufgeht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich müsste dem Auto mal genau zuhören, dass es nicht stehen bleibt. Und auf einmal gibt es andere Schwerpunkte sozusagen in der Zeit, wo ich dann zu einem Termin fahre. Und dann vergeht die Zeit auch kürzer.
Aber das hättest du vor 20 Jahren nicht gemacht.
Nee, ich wäre auf die Idee überhaupt nicht gekommen.
Ja.
Vor 20 Jahren habe ich mich in meinen ersten Audi gesetzt und war stolz wie Bolle, dass ich es jetzt geschafft habe, einen Firmenwagen zu kriegen. Und das war super. Das hat mich auch irgendwie angetrieben. Nicht, dass mir jetzt materielle Dinge total wichtig sind. Also ich habe das nie wegen materieller Themen gemacht. Ich habe das gemacht, weil es mir Spaß macht und weil es mir Spaß gemacht hat. Aber selbstverständlich ist es toll, wenn man sich dann irgendwie auch belohnen kann. Das natürlich ist das so. Aber ich weiß noch, dass ich mein allererstes Auto, das hatte eine Freisprechanlage, ein Navigationssystem, was irgendwie, also eigentlich genauso teuer war wie das Auto. Aber ich habe mir das eben da auch, oder es war drin und dann bin ich habe in Bad Homburg in so einer kleinen 30 Quadratmeter Wohnung gewohnt und mit einer aber riesigen Tiefgarage, die deutlich spektakulärer war als die Wohnung. Und immer wenn ich in diese Tiefgarage reingefahren bin, hat mein Navi gesagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Und das war für mich so, also wirklich ohne Witz, ich bin da mal reingefahren und dann, ich habe mir das immer schon angemacht, damit ich so, sie haben ihr Ziel erreicht. Und das hat mich damals eben irgendwie auch stolz gemacht und hat auch natürlich auch, ich sag mal, da schüttet man auch Glückshormone aus. Das macht einem Spaß. Aber die Dinge ändern sich eben. Und heute freue ich mich auch darüber, wenn man was geschafft hat im Job, wenn man irgendwie einen Erfolg für sich verbucht, wenn man sieht, dass ein junger Kollege, ich sag mal, erfolgreich wird, wenn man irgendeinen Fall gelöst hat, wenn man ein Problem gelöst hat. Aber es steht in dem, ich nenn's mal in dem eigenen Hormonhaushalt nicht auf Platz 1, sondern es sind eher die kleinen Dinge, die einen viel mehr freuen und das ändert sich halt im
Leben. Also es ist nicht mehr wie in unserer Generation typisch, uns hat man immer die Karotte vor die Nase gehalten. Du musst musst viel Geld verdienen, du musst erfolgreich sein, was in den Generationen nach uns vielleicht nicht mehr so ist. Aber ich glaube, der Wunsch des Einkommens, der sinkt auch mit dem Alter. Also der Stellenwert zu sagen, ich muss viel verdienen, ich brauche den Porsche in der Garage, das lässt einfach immer nach.
Ja, ich glaube, niemand ist frei davon, wenn er nicht generell, ich sag mal, was sein eigenes Verständnis von seinem Leben einfach auf materielle Dinge nicht achtet, freut man sich natürlich. Aber ich glaube irgendwie, es gibt so, natürlich möchte man ein Häuschen haben und man möchte irgendwie sein Einkommen haben, aber ich habe nie daran gedacht, dass ich jetzt irgendwie, dass ich irgendeine Luxusjacht bräuchte. Das interessiert mich und das würde mich total stressen und das ist auch nicht mein Punkt. Ich, und das hört sich auch jetzt irgendwie so pathetisch an, aber für mich ist Zeit entscheidend. Und Zeit ist das, was man sich wirklich, das ist echter Luxus, die Zeit zu haben, sich um seine Familie zu kümmern, die Zeit zu haben, sich um sich selbst zu kümmern, vielleicht auch mal die Zeit zu haben, sich auch mal um andere Leute zu kümmern, denen es vielleicht nicht so gut geht, und dort zu unterstützen. Das ist für mich eigentlich eine große Freude. Und wenn ich heute jetzt mal in meinem Metier unterwegs bin, dann freue ich mich nicht darüber, dass ich jetzt den Erfolg habe, dass ich es geschafft habe, in so einen Fall reinzukommen, alle zufriedenzustellen, sondern ich habe denn eben auch irgendwie das Glückshormon, weil es funktioniert hat und weil man auch dadurch natürlich irgendwie ein bisschen unterstützt hat. Und ich meine, Insolvenzverwalter, auch Anwälte haben ja ganz oft, ich sag mal, das Selbstverständnis, sie sind der Mittelpunkt der Erde. Ja, auch in so einem Fall. Ein Insolvenzverwalter, ein Anwalt ist nichts anderes als ein Steigbügelhalter.
Schön formuliert.
Das ist nichts anderes. Also man sollte sich da auch nicht so ernst nehmen. Man ist der Steigbügelhalter, man erklärt Menschen in einer bestimmten Krisensituation, vielleicht auch ein bisschen ruhiger, weil man mehr Erfahrung hat, wie sie es vielleicht schaffen, aus dieser Situation herauszukommen. Aber wenn ein Unternehmen sich saniert, dann saniert das nicht der Insolvenzverwalter oder der Berater, der hilft dabei, weil das macht das Unternehmen von selbst. Und das machen die Mitarbeiter, das macht das Management, das machen die Lieferanten, die das Unternehmen weiter beliefern, das machen die Gläubiger, die sagen, ey, wir glauben an euch. Der Insolvenzverwalter ist, oder der Sanierer, das ist der Moderator, der hilft. Und der hat ein paar Erfahrungen, der kennt sich aus mit Tools und der nimmt irgendwas aus seinem Toolbox, Insolvenzgeld, Vorfinanzierung. Und wenn das einer nicht weiß und der hält das falsch an die Wand, dann funktioniert dann. Geht der Nagel der Insolvenzgeldvorfinanzierung halt, der geht dann halt nicht in die Wand rein. Der Insolvenzverwalter kommt, nimmt das Ding und schlägt es einmal rein, was er schon 100-mal gemacht hat. Aber man sollte sich nicht zu ernst nehmen. Und deswegen ist das eigentlich für mich das, was mir am allermeisten Spaß macht, dass man irgendwo seine Erfahrungen, die man gemacht hat, sei es jetzt fachliche Erfahrungen oder auch Erfahrungen mit Menschen in Krisensituationen, ruhig zu bleiben, dass man das einbringen kann, dass man dann unterstützen kann.
Vielen Dank bis hierher. Jetzt, wie jeder meiner Mitstreiter hier am Podcast, möchte ich von dir einen Fall hören oder eine Geschichte hören, die dir im Kopf geblieben ist in deiner beruflichen Laufbahn. Irgendwas, was für dich oder für andere einen Lerneffekt hat. Hast du so eine Geschichte?
Ich habe eigentlich ganz viele Geschichten. Für mich ist eine Geschichte, die von meinen Fällen, die mich eigentlich immer unheimlich gefreut hat, das war ein Fall, bei dem wir in eine Situation reingekommen sind, wo wir ein Unternehmen hatten, was eigentlich am Boden lag. Wir hatten 600 Mitarbeiter oder 550, ich weiß schon gar nicht mehr. Es war ein Maschinenbauer, war in dem Jahr 2009. Und wir hatten, glaube ich, 10.000 Euro auf dem Konto. Und es gab kein Management mehr. Es gab eigentlich gar nichts mehr. Und man hatte noch ein paar Aufträge. Und wir haben dann, wie man das als Insolvenzverwalter so macht, das ist auch, mache ich nicht anders als andere. Man versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das haben wir dann auch irgendwie geschafft mit Insolvenzgeld, also wieder nicht durch Handauflegen, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil es halt einfach die Tools gibt, ne? Ja. Ich sag nur, Nagel in die Wand und dann hängt der das Insolvenzgeldbild, der andere Nagel in die Wand, und mit Unterstützung aller Beteiligten, dann haben wir es geschafft, diesen Betrieb so aufrecht zu erhalten und dann weißt du ja selbst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man den Betrieb dann eben entweder verkauft oder man verkauft ihn nicht. Ich hatte aber damals die Situation, dass wir ganz viele Maschinen im Markt hatten und ich weiß gar nicht, 10.000. Und dann kam die Idee auf, ob die eigentlich immer gewartet wurden in den Jahren. Und dann haben wir so eine Service-Wartungsoffensive gemacht und haben wirklich viel Geld in das Unternehmen reingespült. Und wie das dann so kommt, dass man dann am Tage der Entscheidung geht man eben in seinen Gläubigerausschuss und sagt, wir haben drei Angebote. Das hatten wir auch. Und im Insolvenzverfahren ist es oft so, dass die Angebote eher so ein bisschen, wie man so schön sagt, quick and dirty sind, dass man irgendwie eine Lösung hat. Und ich habe 3 oder 4 Tage mit meinen Kollegen vor dem Termin zusammengesessen und haben dann so gesagt, etwas auch natürlich, ich meine, da hatte ich 8 Jahre Berufserfahrung und das war auch alles noch nicht so, dass man da so innovativ vorgegangen ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum verkaufen wir eigentlich das Unternehmen? Warum eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, es läuft, wir brauchen doch eigentlich nur Neuaufträge und dann können wir das doch selbst weiterführen. Und dann sind wir in den Gläubigerausschuss gegangen und haben diese Angebote vorgestellt, haben so eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht, die auch für die Zeit wirklich sehr schlimm aussah. Ich habe sie mir neulich nochmal angeguckt, das war wirklich unfassbar schrecklich, sah die aus, aber okay, gut, der Inhalt war ja entscheidend und haben dann im Prinzip das genannt, nur mal eine Idee und haben dem Unternehmen, also Entschuldigung, dem Gläubigerausschuss die Idee präsentiert, das Unternehmen selbst weiterzuführen. Gemeinsam mit so einem kleinen Investor, der aber strategisch unheimlich sich auskannte in der Branche, der aber nicht genug Geld hat, das Unternehmen zu kaufen. Und der Gläubigerausschuss hat sich dazu entschieden, das zu tun. Und wir haben das Unternehmen dann im Jahr 2016 extrem erfolgreich verkauft als Marktführer. Ja, das lag aber auch nicht an mir. Ich habe nur eine kleine Idee gehabt. Also das natürlich haben wir da irgendwie geholfen mit den Erfahrungen und so. Aber das haben die Mitarbeiter gemacht. Die Mitarbeiter haben dieses Unternehmen wirklich nach vorne gepeitscht.
Aber denen hat jemand gefehlt, der gesagt hat, ihr schafft das.
Ja, genau. Ja. Das war einfach so, der Gläubigerausschuss hat es gestützt, das Gericht hat es gestützt. Alle fanden die Idee gut und war natürlich für mich persönliches Risiko. Klar, denn als Insolvenzverwalter geht man eben ja nun tatsächlich mit vollem Risiko rein. Aber das war wirklich für mich ein erfreulicher Fall. Es gibt natürlich auch nicht so erfreuliche Fälle und das sind immer dann die Fälle auf der anderen Seite, wo Menschen einfach an dieser Insolvenz zerbrechen. Und manchmal denkt man sich so, warum eigentlich? Warum zerbrecht ihr? Die Insolvenz, natürlich ist das nicht schön, aber es ist doch ein Neustart. Und das hat mich wirklich jetzt, es ist gar nicht so lange her, da hat mir ein Kollege ein Abschiedsmail von einem Geschäftsführer geschickt, wo der Geschäftsführer diese Mail zeitversetzt versendet hat und eigentlich dem Insolvenzverwalter genau erklärt hat, was jetzt ist, dass es eine Lebensversicherung gibt, er möge bitte die Familie unterstützen, dass man trotz seines Suizids dass die Lebensversicherung eintritt. Und saß ich vor dieser Mail und konnte ehrlich gesagt erstmal eine Nacht überhaupt nicht drüber nachdenken, weil das so realistisch war und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt draus geworden ist, aber das sind eben Dinge, wo man eigentlich am liebsten sich ins, und das hätte ich auch gemacht, wenn mir so ein Fall, das passiert immer mal, dass Menschen wirklich verzweifelt sind. Und da tut man eben alles, um diesen Mensch dann eben zurückzuholen. Und aber man muss als natürlich in solchen Situationen, das ist eben so als Anwalt, auch oftmals, ich sag mal, Menschen eben auch, ich sag mal, wehtun, weil man sie in Haftung nimmt, weil man irgendwo auch dann nicht immer nur nett sein kann. Und ich bin total ungerne unnett. Ich mach's lieber, ich bin eher konstruktiv und deswegen freue ich mich auch so, dass wir es hier im Büro geschafft haben, auch, ich sag mal, in Nicht-Insolvenz-Verfahren reinzugehen und dort eben im Rahmen von ganz normalen Beratungen im Unternehmen zu unterstützen, sich zu sanieren.
Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt verstanden, warum du so erfolgreich bist. Danke. Alles
klar. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Sonnenberg.